Die globale linksgerichtete Agenda des Wokeism, des Meinungen verbieten lassens, des Zensierens ist aktuell vor unser aller Augen am Zerbrechen. Warum das so ist, wollen wir heute besprechen. Die Situation in Kanada mit dem Rücktritt von Justin Trudeau, die Situation in Österreich, in dem die gewählte Partei nicht an die Macht sollte und jetzt doch die Hebel der Macht erhält, aber auch die Situation bei Facebook, in der Mark Zuckerberg ganz klar erklärt hat, dass er sich von den Day-Vorschriften lesen möchte und dass es keine weitere Zensur mehr bei Facebook geben sollte, ist Testament diese Entwicklung. Darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Chiara Schosseinpur, unser Podcast Hoss und Hopf. Herzlich willkommen an euch alle. Herzlich willkommen auch an dich, lieber Kian.
Ja, liebe Grüße an alle Zuhörer. Was für eine Zeit, die wir hier erleben. Man hat das Gefühl, dass die Gesellschaft einen Weg zurück zur Rationalität findet, weil, und das muss man ja mal wirklich einmal so ausdrücken, das, was in letzter Zeit auf dem linken Spektrum der politischen Seite in Sachen Wokeism passiert ist, ist so krass ausgeartet in Richtung Zensur, in Richtung Unterdrückung, in Richtung teilweise auch einfach demokratische Werte über den Bord werfen und all das eben mit diesen Vorwänden von wegen, es geht alles ja nur um Freiheit, Diversität, dass das unterdrückte Parteien so dann besser dargestellt werden oder überhaupt dargestellt werden und man im gleichen Atemzug dann eine größere Partei unterdrückt. Ein sehr großes Thema, Philipp. Bevor wir zum Thema kommen, ganz kurz zu unserem Buch. Da hat sich ja auch wieder etwas getan. Willst du das mal verkünden?
Ja, erstens einmal, auch das hier hat in gewisser Weise mit Zensur und Wokeism etwas zu tun, denn wie ihr mitbekommen habt, es gab mehrere große Buchhändler, die von Anfang an versucht haben, dieses Buch in den Hintergrund zu rücken, unser allerliebste Ex-Kanzlerin Mutti Merkel nach vorne zu bringen, hat nicht ganz funktioniert, denn wir führen seit mehreren Monaten ununterbrochen Platz Nummer 1 der Spiegel-Bestsellerliste, Platz Nummer 1 der Amazon-Bestsellerliste an und das trotz dem Verschweigen der Medien bzw. dem Ignorieren. Wir haben in den letzten Monaten ein Gewinnspiel gemacht, und zwar, dass wir gesagt haben, 20 Leute sollen die Möglichkeit bekommen, Kian und mich persönlich kennenzulernen und mit uns Zeit zu verbringen. Es gibt also zwei Meet and Greet, jeweils in unserer aktuellen Heimat. Das ist bei mir zum einen in Zürich. Kian wird auch nach Zürich kommen. Da wurden gestern die Gewinner des ersten Meet and Greet für 10 Personen wurden ausgelost. Diese Leute wurden kontaktiert. Das wird in 3 Wochen stattfinden, Kian. Ich freue mich schon sehr, diese Leute kennenzulernen. Ich freue mich auch, dich mal wieder persönlich zu sehen. Und dann wird es wahrscheinlich im Mai oder April auch ein zweites Meet and Greet geben für weitere 10 Personen in Dubai. Und da werden wir wiederum beide dann in Dubai sein und Zeit mit diesen Leuten verbringen.
Ja, ich freue mich. Ich bin immer sehr, sehr fröhlich darüber, Leute, die in der Community sind, auch persönlich zu treffen. Das passiert ja eher selten in Dubai, aber immer, wenn ich nach Europa komme, wirklich unglaublich. Deswegen habe ich auch gesagt, ich bin da in Zürich dabei. Und ich meine, Philipp, du hast gesagt, du kommst auch nach Dubai, wenn wir das machen, zu einem späteren Zeitpunkt. Wir machen jetzt erstmal das Meet and Greet in Zürich. Und an alle, die nicht gewonnen haben, keine Sorge, es wird noch viel mehr Möglichkeiten geben, uns persönlich zu treffen. Wir planen da etwas, vielleicht auch etwas Größeres, wo viel mehr Leute dabei sein können. Also nicht traurig sein, nicht enttäuscht sein, da kommt noch was. Und damit würde ich sagen, Philipp, ich will mal einen Tweet vorlesen, bevor wir dazu kommen. Und zwar ist der von jemandem, den habe ich auch auf Instagram gerepostet, der einfach mal sehr, sehr viele dieser Geschehnisse so umfasst. Und zwar hat der Autor Folgendes geschrieben, hat 60 Millionen Views. Erstens, Trump hat gewonnen. Zweitens, Trudeau ist zurückgetreten. Drittens, Keir Starmer wurde exposed. Viertens, Nayib Bukele hat die Kriminalität um 95% in El Salvador gekürzt. Fünftens, Javier Milei hat das erste Surplus seit 2008 in Argentinien geschaffen. Masculinity is back, Maskulinität ist zurück. Great men are ascendant and just in time we're going to need them. Das muss ich jetzt in Englisch lassen, weil es in Deutsch nicht so gut klingen würde. Und da geht es insgesamt um die Situation, da ist Mark Zuckerberg gar nicht mal erwähnt oder die Österreich oder die Entwicklung, die wir in Europa sehen. Da geht es insgesamt darum, dass wir das Gefühl haben, das Momentum wandelt sich, Wokeism wird bekämpft auf allen Fronten, geht zurück und es führt einen Weg zurück in Vernunft. Das ist eigentlich das Schlüsselwort für mich, so, Vernunft. Es geht darum, dass die Welt wieder zur Vernunft kommt. Wo wollen wir da anfangen, Philipp? Es ist so vieles, über das man sprechen könnte. Wo wollen wir da anfangen?
Also erstmal, ich finde das genau richtig, so wie du das gesagt hast. Hier geht es nicht gut oder schlecht, hier geht es um Vernunft und es geht um Meinungsfreiheit. Denn diese ganze Agenda, die aus dem Sozialistischen herauskommt, der uns gleichzeitig immer erzählt, dass er das macht, um uns vor dem Totalitären zu schützen, während es selbst komplett totalitär ist. Das ist ja der älteste Trick im Buch. Bezichtige dein Gegenüber dessen, was du selbst vorhast zu tun. Ja? Die Demokratie abzuschaffen ist das, was sie machen wollen. Wir sehen es und es ist auch noch nicht so, dass das in der Europäischen Union jetzt komplett zerbrochen ist. Nein, denn das können wir gerne später auch mal besprechen. Mark Zuckerberg, der sich ja jetzt plötzlich ganz klar distanziert und wohlgemerkt, ich sage nicht, dass der Mark Zuckerberg ist jetzt ein total toller Typ, denn hätte Kamala Harris die Präsidentschaft gewonnen, macht euch da überhaupt gar keine Illusion. Das würde exakt so weiterlaufen wie bisher. Sie hat jedoch nicht gewonnen. Sie ist sogar krachend gescheitert. Donald Trump hat die größte Machtfülle seit 40 Jahren. Das heißt auch hier, alles, was uns die sogenannten Pollsters, die Leute, die die Umfragen machen und die dann die Nachrichten wiederum nach draußen schaffen, alles, was die uns erzählt haben, ist kompletter Bullshit gewesen. Kamala Harris hatte nie auch nur den Hauch einer Chance gehabt. Ja, es war ja ein sehr enges Rennen. Nein, war es nicht. Es war nie ein enges Rennen. Es wurde der klarste Sieg der letzten 40 Jahre aller US-Präsidenten. Und wir sehen jetzt, wie es in den USA auf jeden Fall mal kollabiert. Aber es braucht auch immer eine gewisse Zeit, bis das dann bei uns in Europa ankommt. Denn die Europäische Union, die wiederum erzählt, sie will uns vor den Totalitären, vor den Antidemokraten schützen, die wehrt sich massiv dagegen, dass beispielsweise Community Notes bei Plattformen eingeführt werden. Das heißt, bei Facebook beispielsweise, wo die Zensur jetzt enden soll, wo die sogenannten Community Note, wie es bei Twitter, ihr erinnert euch, Elon Musk, dieser Rechtsradikale, dieser Neonazi, dieser Antisemit, jetzt werden sie plötzlich genau das Gleiche einführen, was er schon macht, und zwar für Meinungsfreiheit. Kian, du kannst ja mal ganz kurz erklären, was ist denn der Unterschied zwischen Community Notes und Faktencheckern?
Genau, das haben viele vielleicht bewusst oder auch unbewusst nicht richtig verstanden. Und zwar hat ja Mark Zuckerberg groß angekündigt, Faktenchecker abzuschaffen. Und dann war der Schrei erstmal laut, oh, jetzt wird es überall nur Desinformation geben.
Genau.
Das stimmt aber nicht, weil er ja das System in dem Sinne einfach nur geupdatet hat und gesagt hat, hey, einfach nur eine kleine Gruppe an Menschen, die auch irgendwie eine politische Seite haben, Interesse haben, subjektiv sind, da reinzupacken. Das hat bisher nicht so gut funktioniert und es hat auch in Sachen Covid nicht gut funktioniert. Es hat in anderen Punkten, die politisch sind, nicht gut funktioniert, wie beispielsweise auch da mit der Hunter-Biden-Affäre, wo auch die Faktenchecker Dinge behauptet haben, die einfach nicht der Wahrheit entsprochen haben und alles andere so dann zensiert wurde. Er hat gesagt, wir führen jetzt Community Notes ein. Was sind Community Notes? Das ist ein Konzept, das so von Twitter stammt. Und zwar ist es der Austausch von einer kleinen Gruppe, die entscheidet, was richtig ist oder was falsch ist, zu Schwarmintelligenz. Einer Schwarmintelligenz, die alle gleichzeitig seinen Senf dazu abgibt und das, was dann am meisten so dem Konsens entspricht, indem es dann geupvotet wird, wird dann dort als Community Note von der Community unter der Desinformation in dem Sinne platziert, damit man sehen kann, okay, das ist das, was nicht nur Fakt ist, sondern auch vom Konsens her, wo sich die Community einig ist, von auch verifizierten Leuten. Das ist auch nicht jeder, das kann man auch nicht spammen, das ist auch nicht, da können auch keine russischen Bots oder sonst was sich reinschmuggeln, sondern das sind auch schon Faktenchecker, aber in dem Sinne dann noch mehr Faktenchecker, viel mehr Faktenchecker, die dann alle gemeinsam dran arbeiten, die sich auch vielleicht teilweise anderer Meinung sind bei gewissen Themen. Und man hat auch trotzdem noch Zugang auf die alternativen Fakten, wo man dann aber ganz klar erkennen kann, okay, dieser Meinung entsprechen viel weniger Faktenchecker. Also insgesamt ein System, was so noch effektiver und noch besser Desinformation bekämpft und das auch in alle Richtungen und nicht nur auf einer politischen Seite oder mit einer politischen Meinung, dementsprechend etwas sehr, sehr Gutes.
Ja, so ist es. Und Kian, ein gutes Beispiel, um das mal klar zu machen, was der Unterschied ist. Nehmen wir unsere Wikipedia-Seite von Hoss und Hopf. Dort gibt es ja die Wikipedia Wars. Ja? die Schlachten der Deutungshoheit. Bedeutet, es gibt immer wieder Veränderungen, wenn beispielsweise andere Autoren bei Wikipedia reingehen und sagen, hey, Hoss und Hopf, die sind gar nicht rechtsradikal, das ist völliger Blödsinn, was ihr erzählt, wie könnt ihr sowas behaupten? Dann verändern sie Dinge und dann kommen quasi die internen Faktenchecker, die Leute, die mehr Einfluss haben bei Wikipedia, die quasi in der Hierarchie einen höheren Stand haben und ändern das gleich wieder zurück. Das ist das Faktenchecker-Konzept. Eine Person oder eine Agenda, eine politische Agenda, die eingesetzt wird, die bekommt diese immense Machtfülle zu entscheiden, was Fakt ist und was nicht. Und die sagt dann, nö, wir sind dieser Meinung, die sind rechtsradikal und jetzt wird das so geschrieben. Das heißt also, das ist genau das Gegenteil von Community Notes. Wenn es Community Notes gäbe und da würden plötzlich mehr Leute sagen, hey, da gibt es überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, das ist völliger Blödsinn, was ihr erzählt, dann müsste das verändert werden. Bei Faktencheckern ist es so, der am meisten zu sagen hat, der overruled, also der bestimmt über alle anderen, stellt das dann rein und dann muss das als Fakt akzeptiert werden. Und das ist mal per se ein zutiefst undemokratischer Vorgang. Da gehen wir wieder ins Totalitäre rein. Es wird also behauptet, es wäre demokratisch, es ist aber genau das Gegenteil von dem, was es vorgibt zu sein. Und das nur noch mal zur kleinen Erklärung. Kian, was ich auch noch vorlesen wollte, weil es doch schon eine krasse Meldung ist. Die größte Fritten- und Burgerbude unserer Welt, McDonald's. Ja? Ich lese gerade mal folgende Schlagzeile vor. McDonald's schafft Diversity-Agenda ab. Ja, nicht nur, dass sie das einschränken. Mit einem Mal, bumm, jetzt wird es komplett abgeschafft. Diversität wird in der Personalabteilung von McDonald's künftig keine Rolle mehr spielen, zumindest in den USA. Das hat das Unternehmen diese Woche erklärt. Der Wind dreht sich. Wokeismus als Leitkultur dürfte zu Ende gehen. Das zeigt nicht nur die gelockerte Zensur bei Facebook und Instagram. Auch McDonald's gilt stets als wichtiger Indikator von kultureller Veränderung und dort schafft man jetzt die Diversity-Ziele ab. Also ihr seht es schon, jetzt kann man ja sagen, okay, das ist McDonald's, aber Leute, McDonald's ist einer der größten Weltkonzerne mit einem der stärksten Markennamen wie Coca-Cola. Ja, das ist auf einer Ebene. McDonald's und Coca-Cola im letzten Eck der Welt kennt man diese Marken. Und die schaffen das jetzt ab. Und ich möchte das auch mal dazu mal kurz sagen. Das hat all das hat damit zu tun, dass der, wie es immer gesagt wurde, faschistoide Diktator jetzt an die Macht gekommen ist. Donald Trump, der mit Hitlergruß auf die Schlagzeile gesetzt wurde. Ja, absolut verachtenswert. Deswegen ignoriert er jetzt ja auch die deutsche Politik und die deutschen Medien komplett. Ja, weil er sagt, wer mich als Adolf Hitler darstellt, während gleichzeitig, wie wir jetzt sehen, es wieder weggeht von der Zensur. Es geht in Wahrheit weg vom Antidemokratischen. Jetzt kommen plötzlich Leute wie Zuckerberg und sagen, oh sorry, wir wollen das alle beenden. Sind wir ganz ehrlich, nichts würde beendet werden, wenn Kamala Harris an der Macht wäre. Rein gar nichts. Es würde sogar noch krasser werden, was die Einschränkung angeht.
Aber bevor wir weiter über Zuckerberg sprechen, will ich mal kurz noch über Justin Trudeau reden, der zurückgetreten ist und dessen Einsatz für Gesetze, die die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt haben in Kanada, massivst kritisiert wurden. Damit wir da mal ein bisschen Kontext geben. Ich zitiere hier mal von der nationalpost.com, übersetzt ins Deutsche. Ihr seht es jetzt hier auch eingeblendet. Justin Trudeau's three-headed censorship monster. Übersetzt, Justin Trudeau hat die Rechte der Kanadier auf das, was sie online sehen, auch sehen und sagen können, beharrlich zensiert. Trudeau's frühere Zensurgesetze C-11 und C-18 haben ein Chaos für die Menschen im Internet verursacht und lokale Nachrichten aus den sozialen Medien der Kanadier entfernt. Justin Trudeaus neues Zensurgesetz C63 wird eine neue aufgeblähte Bürokratie der Kommission für digitale Sicherheit schaffen, eine neue Ombudsperson für digitale Zensur ernennen und der kanadischen Menschenrechtskommission massive neue Zensurbefugnisse verleihen. Dieses dreiköpfige Monster wird die Kanadier Hunderte von Millionen Dollar kosten und ihr Recht auf freie Meinungsäußerung im Internet nun weiter einschränken. Daher fordern wir Pierre Poilievre und die Konservativen mit gesundem Menschenverstand auf, Justin Trudeaus Gesetzentwurf C63 über Online-Schäden aufzuheben und dieses dreiköpfige Monster zu töten, um das Recht der Kanadier auf freie Meinungsäußerung zu respektieren. Zum Online Harms Act. Das Gesetz gab der CRTC den Segen der Regierung, den Streaming-Giganten Anforderungen an kanadische Inhalte sowie eine Art von Diversitätsanforderungen aufzuerlegen. ähnlich denen, die der CBC vor nicht so allzu langer Zeit auferlegt wurden. Außerdem durfte die CRTC einen Anteil an den kanadischen Einnahmen der Streaming-Anbieter einbehalten. Trotz zahlreicher Anwände brachten die Liberalen das Gesetz im Schnellverfahren durch das Parlament. Und es geht weiter. Die Liberalen wollten mehr Kontrolle. Sie steckten Millionen von Dollar in den dystopischen benannten Changing Narratives Fund, um sicherzustellen, dass mehr Medien, in denen bevorzugte Gruppen dargestellt werden, den kanadischen Zuschauern zur Verfügung stehen würden. Noch mehr Millionen flossen in ein Sammelsurium von Projekten, die angeblich Desinformation und Hass im Internet bekämpfen sollten. Wir sehen auch die New York Times hier mal eingeblendet, kritisierte Trudeau im April 2024. Canada wants to regulate online content. Critic says it goes too far. Da drin steht Folgendes: Die Regierung scheint ein sauberes Internet schaffen zu wollen und das ist sehr schädlich für die freie Meinungsäußerung, denn es sind die kontroversen Dinge, über die wir sprechen können müssen, sagte Josh Dihas, Berater bei der Canadian Constitution Foundation, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für bürgerliche Freiheiten einsetzt. Justizminister Virani wies den Vorwurf zurück. Die Regierung wolle die Meinungsfreiheit einschränken und sagte, das Gesetz solle die Menschen vor Hass schützen. Die Meinungsfreiheit in diesem Land schließt keine Hassreden ein. Also, sehr, sehr viel, was hier genannt wurde. Zum einen das Funding von den Medien, die einem dann gefallen, die dann das berichten, was man möchte, indirekt über einen Fund, aber dann auch ganz, ganz direkt. Zwinker, zwinker, klingt so ein bisschen wie die Situation in Deutschland. Dann zum anderen eben alle möglichen Gesetze, um zu sagen, hey, das, was berichtet wird bei uns lokal, das darf gar nicht in den sozialen Medien vorkommen, weil wir haben da nochmal wieder eine höhere Instanz, die dann sagen kann, dass das Desinformation ist oder Hassrede. Da wird ja auch alles immer mit gerechtfertigt, ah, das ist alles nur Hass oder Desinformation. Es darf gar nicht erst darüber geschrieben werden. Und das ist ja das, was so massivst kritisiert wird. Wenn du etwas äußerst, was dann dem Regierungsapparat nicht passt, dann darf es gar nicht erst gepostet werden. Wenn es gepostet wird, ja, dann hast du wahrscheinlich mit einer Strafe zu rechnen oder teilweise auch, da gab es ja diesen riesigen Skandal, Philipp, falls du dich noch erinnerst, wo Bankkonten in Kanada von Menschen, die protestiert haben gegen die Regierung, geschlossen wurden. Also da ging die Zensur noch weit über das Gesetz hinaus, sondern zu sagen, hey, du kannst dir deine Brötchen nicht mehr kaufen, das ist schon wirklich absurd gewesen in Kanada.
Das ist George Orwell 1:1. Genauso. Und zwar ging es damals um die Trucker-Proteste bei der Corona-Pandemie, wo die gesagt haben, wir wollen das nicht. Wir wollen uns keinem Genexperiment unterziehen. Nein, 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 wir wollen das nicht. Wir wollen für unsere eigene, wir wollen die Konsequenzen und die Verantwortung für unsere Gesundheit selbst übernehmen mit unseren eigenen Entscheidungen. Da hatte Justin Trudeau, dieser liberale Linke, für die Meinungsfreiheit, der für die Bürger ist, was hat er gemacht? Er hat ihnen ihre Konten eingefroren, weltweit einmaliger Vorgang übrigens. Ja. Also diese ganze Geschichte, ich lese hier mal noch was vor über ihn, weil dieser Mann, das wurde immer so porträtiert, das ist ja auch ein hübscher Mann. Ja. Da wurde das immer so porträtiert, auch das ist so ein guter, das ist so eine Liebe. Wie der gute Robert, unser Märchenbuchautor aus Deutschland, ja, das ist ja so ein guter, freundlicher, netter Mann. Ja, aber hinter der Hülle, hinter der Maske ist es etwas ganz anderes. Es ist genau das Gegenteil vom Demokraten. Und ich lese gerade mal vor hier, warum Kanadas Premier Trudeau gescheitert ist. 9 Jahre war Justin Trudeau Premierminister von Kanada. Viel zu spät komme sein Rücktritt nun, finden viele Kanadier. Seit Monaten sind seine Umfragewerte im Keller. 3 von 4 Kanadiern sprechen sich jüngst für einen Rücktritt aus. Ungefähr so die Quoten wie in Deutschland, die sich für einen Rücktritt von Olaf Scholz aussprechen. Und jetzt bitte hört mal zu und vergleicht das mit unserem Land. Dann seht ihr, dass diese linke Agenda weltweit immer zu 100% immer zu den gleichen Ergebnissen führt. Mal einfach zuhören und das jetzt reflektieren mit Deutschland. Sie machten den charismatischen Premierminister und seine Politik für die zunehmende Inflation, gestiegenen Preise und Wohnungsnot verantwortlich. In der Corona-Pandemie habe er den Bürgern zu viele Lasten aufgebürdet. Die Arbeitslosenquote ist seitdem deutlich gestiegen. Die Wirtschaft eingebrochen. Er setzte auf die Aussöhnung mit den indigenen Völkern und legalisierte Cannabis. Ja, exakt das Gleiche haben wir auch. Doch viele werfen ihm eine verfehlte Klima- und, zuhören, Einwanderungspolitik vor. Warum? Weil auch er massenweise Migranten nach Kanada reingelassen hat. Ja, und zwar unkontrolliert. Genau deswegen sage ich immer, das ist nicht eine lokal beschränkte Agenda. Es ist eine weltweit internationalistische Agenda. Die Linksagenda, die Woke-Agenda, das ist weltweit ausgerollt worden. Das ist kein Zufall, dass das so kommt. Und es ist auch kein Zufall, dass es jetzt wieder zerbricht, weil es einfach, du kannst nicht, wenn du Schwäche als oberstes Prinzip von allem hinstellst, also nicht mehr das Leistungsprinzip, wie es Kian ja im letzten Podcast auch schon sehr gut erklärt hat, es muss ums Leistungsprinzip gehen, der Beste bekommt den Job. Und das Gegenteil ist ja diese ganze woke-linke Agenda. Es ist nicht der Beste, sondern gehört der zu einer Minderheit, ist der vielleicht, keine Ahnung, ein transsexueller Chinese und damit eine Minderheit bei uns, dann soll der den Job bekommen. Ja, das ist ja völliger Wahnsinn. Und das ist ein Prinzip der Schwäche. Die Schwächsten sollen für einen Job eingestellt werden und damit kollabiert eine ganze Gesellschaft irgendwann. Sowas funktioniert einfach nicht. Die Welt ist schon immer so aufgebaut. Die Natur ist so aufgebaut. Das Gesetz des Stärkeren, das ist nun mal so. In der Natur stirbt der Schwache und es überlebt der Stärkere. Das ist einfach Naturfakt, seitdem es die Erde gibt. Und bei uns hat man jetzt gesagt, wir versuchen das einfach mal umgekehrt zu machen. Der ist besonders schwach, der ist benachteiligt, den setzen wir jetzt für eine Stelle ein. Und solche Dinge funktionieren nicht. Die können ein paar Jahre unter Druck auf eine Gesellschaft ausgeübt werden. Aber am Ende ist es einfach das Leben, die Realität, das solche Programme zum Einstürzen bringt.
Ich finde, das Problematische ist eher sogar noch, dass sowas als Vorbehalt oder Vorwand genutzt wurde, um dann noch viel problematischere Dinge einzuführen, wie jetzt zum Beispiel dieses Gesetz, was dort gescheitert ist zum Glück, C63, Online Harms Act, denn, ich zitiere hier, der Gesetzesentwurf hätte auch den Begriff Hassverbrechen in das Strafgesetzbuch aufgenommen mit einer Höchststrafe von lebenslänglichem Gefängnis und interessanterweise wäre die kanadische Menschenrechtskommission zum Sheriff des kanadischen Internets geworden und hätte die Befugnis erhalten, jeden, der Online-Kommentare abgibt, die als hasserfüllt empfunden wurden, durch ein langwieriges Gerichtsverfahren zu schleifen. Also da geht es gar nicht mal so sehr darum, ob jetzt am Ende jemand wirklich lebenslänglich kriegt für einen Hasskommentar. Wir erinnern uns an den Hasskommentar in Deutschland wegen dem oder was auch immer, was da kommentiert wurde mit Schwachkopf, wegen dem da dann ein Rentner eine Geldstrafe, wie ich meine, kriegen musste, wegen Robert Habeck. Ja,
und Hausdurchsuchung.
Aber ich glaube, es geht hier noch viel mehr darum, dass du dann durch die Angst, die du hast, zu sagen, hey, wenn ich jetzt etwas Negatives kommentiere, könnte ich ja eine Gefängnisstrafe kriegen. Und selbst wenn ich die nicht kriege, dann kann diese Kommission, wo auch wieder nur irgendein Typ sitzt, der das dann selber entscheidet, nach seinem vagen Ermessen und seiner subjektiven Meinung ein Hasskommentar ist oder nicht, einfach entscheiden, ob ich als normaler Bürger durch so ein Gerichtsverfahren muss. Und wer hat denn schon Bock auf ein Gerichtsverfahren? Dann mache ich es halt lieber nicht. Dann äußere ich mich halt lieber nicht. Dann sage ich nicht, was ich denke, auch wenn es vielleicht nicht hasserfüllt ist, weil es ja so interpretiert werden kann. Und das ist dann wieder eine direkte Ausnutzung der Demokratie, ein direkter Missbrauch, könnte man sagen, der Gesetze, unter einem Deckmantel es so tun, als wäre man demokratisch, aber dann solche Gesetze zu platzieren, um den Leuten Angst zu machen, dass sie nicht mehr das ausdrücken können, was sie möchten. Und das ist halt das, was ich so problematisch daran finde. Gar nicht mal den Ansatz der, weil Diversität an sich ist ja ein Ansatz, der irgendwo auch Sinn macht, zu sagen, hey, in einer Leistungsgesellschaft, klar ist es wichtig, vor allem in relevanten Jobs, bei denen es darum geht, dass einzig und allein Kompetenz entscheiden sollte, wie man weiterkommt, dass auch die kompetenten Menschen reinkommen. Aber man kann auch nicht absprechen, dass sich über natürlich Jahrzehnte hinweg Stigmen entwickelt haben, dass gewisse Menschen unterrepräsentiert sind, nicht weil sie nicht ausreichend Kompetenz haben, sondern weil man einfach sagt, hey, das passt nicht in unser Unternehmensbild. Das macht dann vielleicht in diesem Ausmaß dann irgendwo Sinn, aber das dann zu nehmen, so umzufunktionieren, dass man das als Waffe dann wieder benutzen kann, weil das ist ja das Problematische, dass man einen scheinbar harmlosen Gegenstand, der ja auch irgendwie gut gemeint ist und eine gute Absicht hat, dann nimmt und dann so umstrukturiert und umverändert. Da fällt mir nur ein Satz zu ein, Philipp, und der Satz passt auch gut auf unsere deutsche Politiksituation aktuell. Da muss sich jeder einmal fragen, was er lieber haben möchte. Ein Wolf getarnt im Schafspelz oder ein Schaf, was von außen hin als ganz böser Wolf so dargestellt wird?
Ja, das ist die Frage. Und das ist Erstens mal, ich möchte da nur noch mal an die Hörer appellieren, reflektiert immer mal wieder, wenn ihr unseren Podcast hört, hört euch eure Worte an, unsere Worte an und reflektiert, dann erkennt ihr das auch, ist da ein Lernprozess da, das ist so ganz wichtig für uns, zu verstehen, welche Geschichte im Hintergrund läuft. Was wollt ihr hier haben? Denn diese ganzen Politiker auf der linken Agenda, die machen immer einen auf volksnah und Volksfreunde und ihnen liegt die Bevölkerung so sehr am Herzen. Es ist uns so wichtig. Wir kämpfen doch nur für die Umwelt. Wir kämpfen doch nur für die armen Flüchtlinge, für die Migranten, dass wir denen helfen können. Das ist uns alles so wichtig. Für die Umwelt. Deswegen fliegen wir auch nach Davos mit 150 Privatjets rein. Das ist uns alles so wichtig, die Umwelt. Ihr dürft aber in Zukunft nicht mal mehr mit einem Linienflugzeug fliegen. Nee, das geht nicht mehr. Nur noch ganz limitiert. Aber wir fliegen mit Privatfliegern die ganze Zeit in der Gegend rum. Ich möchte euch mal sinnbildlich für das einen Absatz der Abschiedsrede von Justin Trudeau, dem ehemaligen Premier von Kanada, vorlesen. Ihr könnt genau daran erkennen, wie sie auftreten und wie sie genau den Wolf im Schafspelz darstellen. Trudeaus Rücktrittsansprache. Jeden Morgen, an dem ich als Premierminister aufgewacht bin, wurde ich inspiriert von der Widerstandsfähigkeit, der Großzügigkeit und der Entschlossenheit der Kanadierinnen und Kanadier. Sie sind die treibende Kraft hinter jedem einzelnen Tag, an dem ich das Privileg habe, dieses Amt auszuüben. Deshalb habe ich seit 2015 für dieses Land, für Sie gekämpft, um die Mittelschicht zu stärken und auszubauen. Genau das Gegenteil hat er gemacht. Er hat die Mittelschicht erodiert. Das ist Fakt. Deshalb haben wir uns gegenseitig durch die Pandemie unterstützt, die Versöhnung vorangetrieben, den freien Handel auf diesem Kontinent verteidigt und stark an der Seite der Ukraine und unserer Demokratie gestellt. Und deshalb kämpfen wir gegen den Klimawandel und bereiten unsere Wirtschaft auf die Zukunft vor. Wir befinden uns in einem kritischen Moment in der Welt. Ja, wir befinden uns in einem kritischen Moment für eure Agenda, die vor euren Augen gerade zerbricht. Das ist euer kritischer Moment. Meine Freunde, wie Sie alle wissen, bin ich ein Kämpfer. Jeder Knochen in meinem Körper hat mir immer gesagt, dass ich kämpfen muss, weil mir die Kanadierinnen und Kanadier zutiefst am Herzen liegen. Mir liegt dieses Land zutiefst am Herzen und ich werde immer von dem geleitet sein, was im besten Interesse der Kanadierinnen und Kanadier ist. So, kompletter Bullshit. Das Gegenteil von dem 1:1 ist faktisch der Fall und genau deswegen wollten ihn 3 von 4 Kanadiern auch nicht mehr haben. Und daran seht ihr es wieder, diese Leute leben entweder in einer kompletten Traumwelt oder er lügt euch mit jedem einzelnen Wort, das er sagt, grundsätzlich in die Tasche.
Absolut, und es ist auch immer wieder das gleiche Gutmensch, in Anführungsstrichen Gelabere, von wegen, er hat ja das alles nur für die Verteidigung der Werte und der Klimaschutz und all dies gemacht. Wobei halt, lass uns mal alle die Augen schließen und uns darüber nicht unterhalten, dass er sich für die Bürger in seinem Land nicht wirklich eingesetzt hat und diese Bürger dann auch unzufrieden mit ihm sind. Und da ist der Vorwand, unter dem man das alles auch gemacht hat, irrelevant. Und das ist etwas, was ich, da habe ich das Gefühl, das merken die Menschen einfach aktuell. Das Old Establishment, was ja so sehr, sehr viel Kontrolle und sehr, sehr viel Einfluss vor allem über Medienorganisationen hat, klammert sich oder hat sich, vor allem erst in Amerika, jetzt passiert dasselbe auch in anderen Ländern, versucht, an diese zu klammern und die Realität anders darzustellen. Zu behaupten, all das ist nicht wichtig, zu behaupten, uns geht's doch allen ganz gut, wir sind die Guten, wir müssen die ganz Bösen fernhalten und einfach so die Augen zu verschließen von der Realität, die sie ja mit ihrer Politik so bewirkt haben, die ja aber dann durch andere Medien, freiere Medien wie beispielsweise X, trotzdem sichtbar werden und man kann die Realität auch so nicht ändern. Wenn die Leute unzufrieden sind, wenn du dich so benimmst, wenn du so handelst, wenn du deine Gesellschaft, deine eigene Gesellschaft, das Land, für das du Politik machst, verrätst, könnte man schon sagen, und dann da 3 Jahre, 4 Jahre später wieder sitzt, das alles versuchst zu verdrängen, die Medien versuchen dir dabei zu helfen, das zu verdrängen, auch wie bei Kamala Harris, die ja darüber gesprochen hat, dass sie Dinge tun wird, wo sie teilweise für die Verantwortung hatte, als sie noch an der Macht war. Aber jetzt wird sie diese Dinge ändern. Das ist einfach ein Verdrängen der Realität, so tun, als wäre die Realität eine andere. Und das hat vielleicht in der Vergangenheit funktioniert, weil es einfach nicht genug alternative Medien, nicht genug öffentliche Wege gab, zu erkennen, was hier wirklich passiert und dass das nicht so porträtiert wird, wie sie es versuchen zu porträtieren. Jetzt funktioniert es nicht mehr. Und es ist auch das erste Mal, würde ich sagen, dass es so auf so einem großen Scale, auf so einer großen Skala nicht mehr funktioniert. Und deswegen, es ändert sich auf jeden Fall so einiges. Es ist auf jeden Fall eine riesige Trendwende, die auch noch mal viel größer ist als einzelne Länder oder hier Justin Trudeau.
Ganz klar, Kian, ich bin da bei dir. Man muss sich aber im Klaren sein, dass in Zeiten des Wandels, das ist ein bisschen so, dass die alte Agenda wie der Hund ist, der gegen die Wand gestellt wird. Und wenn er hinter sich keinen Platz mehr hat, dann schnappt der Hund zu. Ja, normalerweise geht er vielleicht zurück, er hat Angst vor dir, aber jetzt schnappt er zu, weil er hat keine Ausweichmöglichkeit mehr. Und das ist auch eine recht gefährliche Phase jetzt gerade, denn du siehst ja, Thierry Breton hat erst in einer Rede, wir hatten das auch im Podcast ausgespielt, ganz klar gesagt, wenn uns beispielsweise das Wahlergebnis jetzt, wenn wir im Februar alle wählen gehen, am 23. Februar, Leute, ganz, ganz wichtig, ich muss das wohl niemandem sagen, das ist die wichtigste Wahl wahrscheinlich unseres Lebens, geht alle wählen. Ja, und der Thierry Breton hat gesagt, wenn uns das Wahlergebnis nicht gefallen sollte, dann werden wir das annullieren. Und wir haben das in Rumänien bereits gemacht. Das hat er faktisch so in einer Rede im Fernsehen gesagt. Ja. Das heißt also, jetzt gerade ist der letzte Kampf dieser Leute auch noch, um möglichst noch ihr Ziel zu erreichen, Europa in nichts anderes als eine komplette Scheindemokratie zu verwandeln, die in Wahrheit aber eine verdeckte Diktatur ist und die von Brüssel aus geführt wird, von wiederum nicht gewählten Vertretern im Brüsseler Parlament. Diese Leute sind von niemandem von uns gewählt worden. Also deswegen das nicht vergessen. Ihr seht es ja auch in anderen Ländern, wie es zusammenbricht. Nehmen wir beispielsweise mal die FPÖ und Österreich. Die FPÖ in Österreich gilt als die, wenn man so möchte, die AfD, das ist die rechtskonservative Partei in Österreich. Letzten Oktober hieß es noch, Zitat, zwar war die FPÖ bei der Österreich-Wahl klar die stärkste Kraft, die haben also am meisten Stimmen erhalten, doch entgegen der Gepflogenheiten verweigert Bundespräsident van der Bellen ihr zunächst den Auftrag zur Regierungsbildung. Er fordert weitere Gespräche. Also was ist passiert? Man hat gesagt, mal ganz deutlich gesagt, wir scheißen darauf, was die Bürger gemacht haben. Wir scheißen auf die Demokratie. Es interessiert uns nicht. Wir machen das Gleiche wie in Deutschland, in Thüringen oder in Brandenburg. Wir bilden eine Minderheitsregierung außen herum. Das heißt, alle Parteien, die abgewählt wurden, sind trotzdem insgesamt noch stärker als die Stimmenanzahl der FPÖ in dem Fall. Und jetzt bilden wir eine Regierung, die komplett gegen den Bürgerwillen geht, denn die Bürger haben entschieden, in der Majorität, also in der Mehrheit, geben wir unsere Stimme der FPÖ und dann hat man einfach gesagt, nee, das interessiert uns nicht, die wollen wir nicht haben. Ja? Und nun titelt zum Beispiel der Spiegel, Zitat, ÖVP nimmt Koalitionsverhandlungen mit FPÖ auf, Zehntausende gehen auf die Straße. Was war geschehen? Nach dem Wahlsieg der FPÖ im Herbst in Österreich hatte die bisherige Kanzlerpartei ÖVP zunächst versucht, eine Koalition der Mitte zu schmieden. Nachdem diese Gespräche am vergangenen Wochenende gescheitert waren, erhielt FPÖ-Chef Kickl vom Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, das ist der ihn erst abgelehnt hat, den Regierungsauftrag und damit die Chance, Bundeskanzler zu werden. Also eigentlich das, was sowieso hätte passieren müssen. Ja? Die Bürger haben entschieden, in der Mehrheit der FPÖ die Stimme zu geben und dann haben die sich in Österreich einfach gesagt, nee, es interessiert uns gar nicht. Wir entlarven uns jetzt. Die Demokratie interessiert uns nicht. Wir bilden jetzt einfach eine andere. Genau das Gleiche wie in Thüringen, genau das Gleiche wie in Brandenburg. AfD hatte mit Abstand die meisten Stimmen. Nee, interessiert uns nicht. Nee, wir ignorieren das. Wir bilden jetzt einfach eine Regierung außenrum. Und das funktioniert nicht. Du kannst am Faktischen nur eine gewisse Zeit vorbeigehen. Am Ende des Tages in einer Demokratie wird immer der Souverän, das Volk, wird immer am Ende obsiegen. Ich meine damit, wenn die Leute wählen und du tust sie so lange in immer eine negativere Situation verfrachten. Sie werden immer unzufriedener. Das geht eine gewisse Zeit lang. Wir sehen es ja auch in Deutschland. Die Leute sind so extrem unzufrieden wie noch nie. Aber ihr werdet sehen, am Ende des Tages setzt es sich durch, dass das, für was die Mehrheit gestimmt wurde, du kannst es nicht verhindern. Es zerbricht in Kanada, es zerbricht in den USA, wie wir es gesehen haben, was für eine Riesenagenda da komplett zerfallen ist. Ja, wir haben es jetzt in Österreich gesehen und wir sehen es jetzt natürlich auch in Deutschland. Ich meine, schauen wir uns an, wenn es nur um die Person geht, aktuell Sonntagsumfragen, ihr seht es ja, ich hätte das selber nicht für möglich gehalten, aber rein auf die Person betrachtet, wenn du in Deutschland die Person wählen könntest, dann liegt Alice Weidel aktuell gerade vorne, ist Nummer 1 in Deutschland. Das ist Fakt einfach. Ja? Und so ist es hier jetzt auch mit Österreich. Es setzt sich am Ende durch, dass du nicht einfach gegen das Volk Politik machen kannst, sondern am Ende musst du den Weg gehen, den die Leute vorgegeben haben.
Genau, und weil die wissen, dass du dann am Ende halt, wenn alle Stricke reißen, diesen Weg gehen musst, ähnlich wie es auch in Amerika passiert ist. Ich bin mir sicher, da hat man auch versucht, mit Ach und Krach vielleicht noch bei den Wahlen das hin und her zu biegen, damit man das hinkriegt, dass doch noch am Ende Kamala gewählt wird.
Natürlich.
Aber genau deswegen, Philipp, findet ja der Kampf oder der Krieg nicht auf der Ebene wirklich statt, sondern das ist so die letzte Instanz, wo sie es dann nochmal irgendwie versuchen mit, lass uns mal die Wahlen annullieren, auch wenn sie selber wissen, das können sie nicht, sondern viel früher, und zwar in der Aufmerksamkeit der Leute, auf was für Themen, was dürfen sie hören, was sollen sie hören, wen bezeichnen wir als rechtsextrem, damit die Leute gar nicht erst hören oder gar nicht erst zuhören, was das für valide Punkte vielleicht sind, sondern lass uns diese Person einfach diffamieren. Deswegen passiert das. Ihr müsst euch das wirklich wie ein Krieg auf eure Gedanken vorstellen. Die wollen einfach nicht, dass ihr selber frei denkt. Die wollen, dass ihr gewissen Parteien einfach nicht zuhört. Und das ist höchst problematisch, weil du damit ja dann auch direkt, es ist eigentlich Wahlmanipulation, was heißt eigentlich, es ist ganz direkte Wahlmanipulation zu sagen, XY, hör dem gar nicht erst zu, weil der ist XY und dann wieder irgendwelche Kampfbegriffe. Und es hat auch nichts mit offenem Diskurs zu tun. Aber lass uns da jetzt mal das Thema wechseln und zu Zuckerberg kommen.
Ich würde noch einen Absatz gerne vorlesen, weil der ist sehr, sehr wichtig. Einen Punkt, warum das in Österreich jetzt so eine gefährliche Situation war. Denn wir haben die gleiche Situation in Deutschland. Ihr kennt es mit den Öffentlich-Rechtlichen, die sogenannten Zwangsgebühren. Wir sind gezwungen, Gebühren zu bezahlen und damit die eigene Propaganda, die sie uns in unsere Köpfe reinschütten. Ja? Und ich möchte euch mal einen Satz vorlesen, dann habt ihr genau verstanden, was in Österreich läuft und warum sie so panische Angst davor haben, dass es in Deutschland auch kommt. Weil dann zerfällt all das, was der Kian gerade gesagt hat. In seiner Eröffnungsrede hat jetzt der FPÖ-Kanzlerkandidat Kickl Folgendes zum österreichischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesagt. Zitat: Ich gebe heute ein Versprechen ab. Unter einem freiheitlichen Volkskanzler wird die ORF-Haushaltsabgabe wieder abgeschafft. Die Gebühren werden abgeschafft. Generell soll der Öffentlich-Rechtliche zu einem ORF neu umgebaut werden. Wir werden die Haushaltsgebühr komplett abschaffen und den ORF de facto neu gründen, versprach Kickl vor dem Wahl im Heute-Interview. Die Finanzierung soll den Rundfunk auf seinem wesentlichen Kernauftrag reduzieren und lediglich aus dem Budget erfolgen. Von einer Totalreform hin zu einer Grundfunk, sprach Kickl an der Stelle. Wenn möglich, sollen die Österreicher auch rückwirkend von dieser Zwangssteuer befreit werden, so Kickl. Das wären rund 700 Millionen Euro, die das marode Budget weiter belasten würde. Also was passiert hier? Ihr wisst ja, der Kampf um die Köpfe der Menschen, um die Meinungen, er wird in den Öffentlich-Rechtlichen geführt. Wir sind verpflichtet dazu, diese zu bezahlen, auch wenn wir sie nicht nutzen. Deswegen Zwangsgebühren. Du kannst ins Gefängnis kommen, wenn du dich weigerst, diese Zwangsgebühren zu bezahlen. Die Perversität dessen, du musst also bezahlen dafür, dass du Dinge hören willst, die du gar nicht hören willst, weil du sie selber als Propaganda entlarvst. Und er sagt hier, sobald wir in der Macht sind, geht's euch an den Kragen, dann seid ihr alle weg. Ja? Und genau davor haben sie Angst. Was glaubt ihr, was das für Deutschland bedeutet? Die AfD hat ja schon gesagt, und da hat ein Politiker ganz klar gesagt, wir werden die Öffentlich-Rechtlichen abschaffen. Ja? Davor haben die panische Angst, weil dann haben sie keinen Einfluss mehr, direkt durch den Fernseher, durchs Radio in die Köpfe der Leute mit ihrer Agenda reinzukommen. So, das wollte ich ganz kurz noch sagen. Kian, jetzt gerne zum nächsten Thema.
Genau, lass uns zu Zuckerberg gehen, weil bei Zuckerberg gibt es auch noch so einiges. Denn wir haben ja schon gesagt, die Faktenchecks sind abgeschafft. Hier muss man wohlbemerkt eine Sache hinzufügen. Nur in Amerika vorerst. Denn so wie ich das verstanden habe, ist es ja aktuell in der EU so, dass mit gewissen Gesetzen Faktenchecker erforderlich sind, weil du sonst als Plattform Strafzahlung kriegst. Hier muss man aber sagen, ich zitiere, Meta hat in der Zwischenzeit aber den ersten Schritt zur Abschaffung der Faktenchecks auch in der EU gemacht. Den dafür nötigen Bericht zur Risikobewertung der Inhaltsmoderation hat das Unternehmen schon an die EU-Kommission übermittelt. Die Europäische Kommission gehe aber davon aus, dass Meta noch keine Entscheidung gefällt habe, auch in der EU zum Ansatz der Community Notes zu wechseln, hieß es am Donnerstag aus der Behörde. Meta selbst hatte mitgeteilt, das Verfahren erst in den USA testen zu wollen, bevor es auf andere Länder ausgeweitet werde. Ich denke, da ist Mark Zuckerberg einfach so, wie wir ihn, so wie du ihn eingeschätzt hast ganz am Anfang, eher der Risikoaverse, der lieber mit dem Boot mitschwimmt, so wie es erlaubt ist, wenn die EU ihm jetzt am Ende droht, hey, wir nehmen keine Ahnung, wir bestrafen dich auf 6% des Jahresumsatzes, was Milliarden sind, die du uns zahlen sollst, wenn du die Faktenchecks abschaffst. Da ist er sich, glaube ich, noch mal fünfmal sicher, ob er das so machen möchte. Zu dem Thema Faktenchecks, bevor wir jetzt darauf eingehen, was genau Zuckerberg gesagt hat, weil das auch das wurde sehr, sehr krass falsch gedeutet aus seinem Originalvideo, was wir auch einblenden bzw. auch mal in Deutsch vorlesen sollten. Ganz kurz zum Kontext. Zuckerberg selber hat Folgendes bei Joe Rogan über die beiden Regierungen während Corona gesagt. Zitat, sie haben uns sehr gedrängt, Dinge zu notieren, die wirklich wahr sind. Sie haben uns im Grunde genommen gedrängt und gesagt, dass alles, was sagt, dass Impfstoff Nebenwirkungen haben können, im Grunde genommen notiert werden muss. Was damit gemeint ist, ist zensiert. Also Dinge, die wahr sind, sollten offline genommen werden. Er sagt weiter, ich glaube nicht, dass die Aufforderung an die Unternehmen der sozialen Medien, Dinge zu zensieren, legal war. Wenn Leute aus der Verwaltung die Jungs aus unserem Team anrufen und sie anschreien und beschimpfen und mit Konsequenzen drohen, wenn wir nicht die wahren Dinge löschen, ist das ziemlich schlimm.
Es ist vor allem eine weitere Verschwörungstheorie, Kian, die absolut wahr wird, Leute. Ne? Erstens mal, Karl Lauterbach, es gibt keine Nebenwirkungen bei der Impfung. Wer so blöd war, das zu glauben, ist selber schuld heute. Ja? Jetzt sehen wir alles Bullshit. Es gibt sie tausend und abertausendfach und es sind viele, viele Menschen daran gestorben und es leiden viele, viele hunderttausend, möglicherweise Millionen Menschen daran. Und jetzt sagt er es selber, Mark Zuckerberg sagt selber, es ist ziemlich schlimm. Wir mussten die Dinge löschen, die das Gegenteil von dem behaupten, was die Realität darstellt. Nämlich es gab Nebenwirkungen, es gab viele Fälle, es gab viele, viele kritische Ärzte und es gibt sie noch heute, die komplett dagegen sind, die sagen, lass die Finger davon. Aber all das musste gelöscht werden. Und unter wem wurde es gelöscht? Nicht etwa unter dem faschistoiden Diktator Donald Trump, nein, unter dem wurde es nicht gelöscht. Es wurde unter Joe Biden gelöscht, der liberale Demokrat, genau der, der euch wieder vorgespielt hat. Er ist in Wahrheit für die Meinungsfreiheit, hat sie massiv zensiert.
Und interessanterweise auch der in Reaktion, Biden bezeichnet Meta-Entscheidung gegen Faktenchecks als beschämend. Ja, genau der dann genau von seinem Team heraus das so stark selber manipulieren wollte. Aber lass uns mal auf Zuckerberg eingehen und uns anschauen, was er gesagt hat.
Hey everyone, I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms.
Ja, ihr könnt schon sehen, und ich denke auch, das muss in den Kontext gesetzt werden. Für mich ist Zuckerberg jetzt keineswegs irgendwie einer, der hat ja einen kompletten Imagewechsel durch. Wenn ihr euch erinnert, früher, es gab ja mal eine Befragung vor dem Kongress, da sah dieser Mensch aus, wie wenn er nicht der menschlichen Rasse angehört. Ja, ihr erinnert euch alle noch diese toten Augen, da saß er mit seiner komischen Kurzhaarfrisur wie ein Alien, mit Krawatte und so, so ist er früher aufgetreten, immer mit einem grauen T-Shirt. Jetzt Mark Zuckerberg, Lockenkopf, macht Jiu-Jitsu, braun gebrannt, sieht immer gut aus, hat jetzt plötzlich eine Uhrenkollektion für 20 Millionen. Ja, er ist jetzt ein cooler Typ mit seiner Kette und so, er hat sein komplettes Image verändert. Das soll ihn jetzt nahbarer machen lassen, es soll ihn sympathischer wirken lassen. Er ist einer von uns, er ist ein cooler Dude. Yo, das ist ein cooler Bro. Ja, das ist doch ganz, das wird geschliffen, so ein Image wird gemacht von seinen Beratern. Und auch was jetzt hier passiert ist, er rettet sich jetzt gerade, weil davor haben sie versucht, Elon Musk fertig zu machen, seine Plattform X runterzunehmen für genau diese Dinge, weil er Community Notes zugelassen hat. Dann war er plötzlich ein Rechtsradikaler. Und ihr könnt euch auch vorstellen, wer jetzt ganz plötzlich ein Rechtsradikaler ist. Ich lese mal ganz kurz vor. Spiegel. In einer Videobotschaft hat Zuckerberg angekündigt, künftig auf Faktenchecks auf seinen Plattformen verzichten zu wollen. Dabei benutzte Zuckerberg rechtspopulistische Kampfbegriffe, die auch X-Besitzer Elon Musk immer wieder anbringt. In der Sekunde, wo er sich gegen die Woke-Agenda stellt, da kannst du Gift darauf nehmen, es ist so sicher wie das Amen in der Bibel, in der Sekunde bist du ein Rechtspopulist, wo du auch ein Wort nur dagegen sagst. Jetzt ist Mark Zuckerberg, der selber dem jüdischen Glauben anbelangt, jetzt ist er der nächste Rechtspopulist. Ja, natürlich.
Lass uns mal vorlesen, was Mark Zuckerberg selber gesagt hat. Und zwar ging das Video damit los, dass er sagt, hi, er hat was Wichtiges anzusprechen, denn es ist an der Zeit, auf Facebook und Instagram zu unseren Wurzeln in Sachen freier Meinungsäußerung zurückzukehren. Ob das jemals der Fall war, ist wieder die andere Frage, aber gut. Es gab weit verbreitete Debatten über mögliche Schäden durch Online-Inhalte. Regierungen und etablierte Medien haben immer mehr Zensur gefordert. Vieles davon ist offensichtlich politisch motiviert. Aber es gibt tatsächlich auch eine Menge wirklich schädlicher Dinge da draußen. Da haben wir viele komplexe Systeme zur Inhaltsmoderation gebaut. Das Problem an komplexen Systemen ist jedoch, dass sie Fehler machen. Und mittlerweile sind es doch einfach zu viele Fehler und zu viel Zensur. Auch die jüngsten Wahlen wirken wie ein kultureller Wendepunkt, der uns immer wieder zu mehr Meinungsfreiheit drängt. Deshalb wollen wir zurück zu unseren Wurzeln und uns auch darauf konzentrieren, Fehler zu reduzieren, unsere Richtlinien zu vereinfachen und die freie Meinungsäußerung auf unserer Plattform wieder herzustellen. Dabei gibt es folgende konkrete Punkte. Erstens, Faktenprüfer abschaffen und durch Community Notes austauschen. Das haben wir erwähnt, das skippe ich jetzt mal. Zweitens, wir werden unsere Inhaltsrichtlinien vereinfachen und eine Reihe von Beschränkungen, etwa zu Einwanderung und Geschlechterfragen, aufheben, die nicht mehr mit dem übereinstimmen, was in der breiten Öffentlichkeit diskutiert wird. Also bevor ich das weiterlese, ich finde es interessant, und da muss man halt einfach sich auch ehrlich drüber sein, der öffentliche Diskurs ist im Wandel, dauerhaft. Wenn man anfängt, Teile dessen zu zensieren, dann passiert es eben, wie es jetzt hier passiert ist, dass sobald der Diskurs sich dann wieder wendet oder so groß wird über ein Thema, dass es dann plötzlich von Anfang an eigentlich gar keinen Sinn gemacht hätte, das zu zensieren, weil es demokratische Werte eben so nicht widerspiegelt und weil es einfach gezielt eine Seite der Medaille versucht zu unterdrücken. Da muss man sich halt fragen, ob das politisch motiviert ist oder ob da wirklich vielleicht Dinge falsch und illegal behauptet wurden. Ich lese weiter. Was ursprünglich als Bewegung für mehr Inklusivität gedacht war, wird immer häufiger dazu genutzt, andere Meinungen mundtot zu machen und Menschen mit anderen Ideen auszuschließen. Und das ist zu weit gegangen. Ich möchte sicherstellen, dass Menschen ihre Überzeugungen und Erfahrungen auf unseren Plattformen teilen können. Da gibt es jetzt noch vieles weiteres, was er sagt. Ich finde es interessant. Viertens. Holen wir wieder mehr politische Beiträge zurück. Eine Zeit lang hat die Community weniger politische Inhalte sehen wollen, weil sie die Leute gestresst haben. Okay, also haben wir sie nicht mehr so oft empfohlen. Also er sagt hier direkt, er hat den Algorithmus angepasst, dahingehend keine politischen Inhalte zu zeigen, weil es die Leute gestresst hat. Aber inzwischen fühlt es sich so an, als seien wir in einer neuen Phase und wir bekommen Rückmeldungen, dass viele Menschen diese Inhalte wieder sehen möchten. Deshalb werden wir diese Beiträge nach und nach wieder in Facebook, Instagram und Threads integrieren. Das ist interessant, dass hier aber nicht dann kritisiert wird und gesagt wird, hey, der Algorithmus, der wird hier manipuliert. Hat der Algorithmus, wenn er bewusst gewisse Themen eingeschränkt hat, dann nicht vielleicht bewusst andere gewisse Themen gepusht? Da gibt es dann aber keine Debatte zu.
Das ist wirklich, also hier immer verstehen Leute, was gerade passiert, passiert nur nicht nur aus einem einzigen Grund. Das ist natürlich eine europaweite Entwicklung. Ihr seht, europaweit werden jetzt konservative Parteien gewählt, nach und nach. Viktor Orban in Polen ist, und auch hier sehr interessant, gerade die konservativen Führer ihres Landes sind mit Abstand die beliebtesten. Ja, wir sehen, dass die Linken, Trudeau unbeliebt, dass es kracht, innerhalb Europa, Olaf Scholz, aber auch Macron, die niedrigsten Umfragewerte in seinem Land, die Bauern gehen auf die Straße und schütten überall Gülle hin, wir haben die Gelbwestenproteste und so weiter, Land gerät aus den Fugen, die Armee muss ausgesendet werden in Frankreich im letzten Jahr, wenn ihr euch erinnert, weil die Ausschreitungen in Marseille und um Marseille herum so massiv waren, dass nur noch die Armee das unterbinden konnte. Ja, also es geht immer so weiter, diese Agenda ist massiv unter Druck geraten, aber erst der wirkliche springende Punkt war für mich die Trump-Wahl. Und deswegen wurde da auch so hart interveniert und mit so negativer Propaganda gearbeitet. Man musste es um jeden Preis unterbinden, dass er gewählt wird. Es ist gescheitert, es ist nicht funktioniert. Und jetzt seht ihr, wie das Kartenhaus immer mehr zusammenfällt. Und wollen wir auch hier mal auf eine Gegenmeinung eingehen, ist ja auch ganz wichtig. Was sagt denn Korrektiv, ja, unsere Hauptfaktenchecker in Deutschland? Korrektiv Stellungnahme zu dieser ganzen Situation. Zitat: Korrektiv ist bestürzt über die Entscheidung von Meta, das Faktencheck-Programm in den USA zu beenden. Die Entscheidung von Meta ist verheerend, da die Arbeit von Faktencheck-Redaktionen nachweislich dazu beiträgt, Desinformation in sozialen Netzwerken effektiv zu bekämpfen. Gleichzeitig weist Korrektiv die Aussagen von Mark Zuckerberg zurück, Faktencheck-Organisationen seien politisch voreingenommen. Aha, sind sie also nicht. Interessant. Das Gegenteil ist der Fall. Die Faktenchecker sind an die hohen redaktionellen Standards des EFCSN und des IFCN gebunden, die Transparenz, Überparteilichkeit und Unvoreingenommenheit garantieren. Zuckerberg stellt in seiner Begründung die Faktencheckarbeit mit Zensur gleich. Ganz richtig. Das stimmt nicht. Die Faktenchecks schränken Meinungsfreiheit zudem nicht ein, sondern stärken diese. Alter, ich kann das schwer vorlesen, nur das ist so verlogen, so erstunken und erlogen, was hier drin steht. Aber lesen wir weiter. Desinformationen und Unwahrheiten zu verbreiten, hat nichts mit Meinung zu tun. Stattdessen liefern Faktenchecks Fakten, auf deren Grundlage sich jede und jeder dann seine eigene informative Meinung bilden kann. Community Notes sind aus Korrektivsicht kein adäquater Ersatz für professionelle Faktenchecks, da hier weder journalistische Standards noch politische Unabhängigkeit garantiert werden. Ich möchte eine Sache dazu sagen. Leute, ihr erinnert euch Anfang letzten Jahres die sogenannte Wannsee-Konferenz, wo scheinbar der von den Medien immer als der rechteste aller rechten Österreicher bezeichnet wird, der Martin Sellner. Dieser Martin Sellner hat dort einen Vortrag gehalten. Da ging es darum, ihr wisst, danach waren diese riesigen Demonstrationen gegen rechts, die jetzt auch bei jedem Anschlag, wo Deutsche sterben, sofort Demo gegen rechts, Demo gegen rechts. Ja, da gingen Millionen Leute auf die Straße. Warum war das so? Weil Korrektiv quasi einen Maulwurf, eine Person in ein Treffen eingeschleust hat, von dem sie behauptet haben, das hätte in Berlin stattgefunden, in dem Gebäude, wo damals die Wannsee-Konferenz, also am Wannsee, stattgefunden, wo man im Zweiten Weltkrieg über die Vernichtung der Juden gesprochen hat, also die Endlösung der Judenfrage. So, und da wurde dann behauptet, das sind natürlich alle Leute schon mal, wow, 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 was geht hier ab? Und dann hat Korrektiv behauptet, dass dort erstens mal nur Vertreter der AfD waren, ist nachweislich, per Gerichtsurteil ist das falsch gewesen, es waren genauso FDP und CDU-Leute da, weil das ein ganz normales Treffen war. Und dort wurde behauptet, dass man beschlossen hätte oder darüber sprach, dass nach der Wahl der AfD 5 Millionen Leute remigriert werden sollten. Diese Behauptung ist laut Korrektiv so gefallen und laut Gerichtsurteil kann man jetzt nachlesen, dass das nie der Fall war. Darüber wurde nie gesprochen. Die Zahl 5 Millionen Leute sollen remigriert werden. Das ist eine komplette Erfindung gewesen. Ich möchte deswegen nur sagen, dieses Statement hier, wir sind der Wahrheit verpflichtet, ist kompletter Bullshit, was die hier reden. Und deswegen, ich bin auch ganz klar für Community Notes grundsätzlich, weil ich ein Demokrat bin, weil Kian Demokrat ist, dass wir sagen, die Mehrheit der Menschen soll sich darauf einigen, was nachher an Kommunikation nach außen gegeben wird.
Korrektiv sind nicht die Einzigen, die das kritisieren. Es gab auch eine Stellungnahme des European Fact-Checking Standards Networks, EFCSN. Zitat: Faktenchecks haben sich bei der Bekämpfung von Fehlinformationen immer wieder als wirksam erwiesen. Die Gleichsetzung von Faktenchecks mit Zensur ist eine falsche und böswillige Behauptung. Und da gab es jetzt dann auch schon Ankündigungen. Beispielsweise haben die Grünen eine öffentlich-rechtliche Facebook-Alternative gefordert, also auch von den Steuergeldern finanziert. Da muss sich jeder einfach selber jetzt mal fragen, ob er in so einer Welt leben möchte, in der dann auch Social Media von den Öffentlich-Rechtlichen finanziert wird. Gut, Philipp, ich würde sagen, es gibt hier so viel noch mehr zu diesem Thema. Wir müssen jetzt so langsam zu einem Ende kommen. Ich würde noch einmal kurz erwähnen, dass auch kurz unmittelbar danach Mark Zuckerberg über Meta die DEI oder DEI-Programme gestoppt hat. Haben wir ja auch schon einmal in einem anderen Podcast erwähnt. Haben wir auch schon erwähnt, warum das relevant ist, dass es um Kompetenz ging. Vor allem in diesem in Jobs, in denen es sehr, sehr relevant ist. Aber in jedem Job eigentlich. Wenn du ein Unternehmen bist, das irgendwie wettbewerbsfähig agieren möchte und auch in den Untergruppen Verantwortungsfähigkeit irgendwo haben möchte, dann brauchst du Leute, die Kompetenz haben und nicht einfach nur drinne sind, weil du irgendwelchen Regelungen entsprechend Leute heiren musst. Und das passiert jetzt auch in anderen Unternehmen, das passiert überall global auf der Welt. Und es sind alles so kleine Puzzleteile, die weg von Unvernunft bzw. Irrationalität zurück zu Vernunft. Und lass uns doch mal diese Welt, in der wir leben und diese Systeme, die wir uns aufgebaut haben, nicht für Unterdrückung, sondern eben wieder für effiziente Lösung von Problemen nutzen oder eben fürs Sicherstellen einer funktionierenden Gesellschaft, für die Freiheit. Und das ist insgesamt eine sehr, sehr interessante und gute Entwicklung. Es ist noch nicht vorbei, es ist auch noch nicht ganz zu Ende. Bekanntlich klammert sich ja die Gegenpartei immer über die letzte Phase vor allem an ihre Macht. Und da wird es auch wahrscheinlich noch so einige Schlagabtäusche geben, die wir dann so in diesem Podcast dokumentieren werden. Aber wir leben in sehr, sehr verrückten, interessanten Zeiten. Philipp, ja, hast du noch abschließende Worte?
Nee, ich habe eine Sache, die ich, eine Bitte an die Leute. Leute, wenn das für euch interessant ist, teilt das gerne. Ich sehe, dass wir in der vergangenen Woche wieder auf Platz Nummer 1 aller deutschen Podcasts, größter Podcast in Deutschland standen, über mehrere Tage wieder die Bundesliga-Tabelle angeführt haben. Und Kian, du hast ja mitbekommen, dass ein Artikel, wo wir viel lachen mussten, über uns veröffentlicht wurde, der uns natürlich selbstverständlich mal wieder Hass und Hetze bezichtigt. Wäre das eine lustige Idee, wenn wir vielleicht mal mit der ganzen Community die nächsten Wochen durchgehen und uns vielleicht mal damit beschäftigen über die Inhalte, die dort geschrieben worden sind?
Absolut, wir sollten es machen und wir sollten da mal drauf eingehen. Denn es wurde ja auch hier von Korrektiv die journalistischen Standards, die ja alle Journalisten so gut immer einbehalten. Da kann man ja mal gleich schauen, was das für journalistische Standards sind und was für Medienhäuser sowas dann auch veröffentlichen. Ich habe noch ein abschließendes Wort. Ich habe es auch auf Twitter gepostet gehabt. Irgendwann, Leute, werden wir auf die Jahre 2020 oder vielleicht sogar auch schon ab 2015 bis 2024 zurückblicken und uns fragen, erinnert ihr euch noch, als man damals logische und vernünftige Dinge nicht aussprechen durfte oder konnte, weil man sonst direkt als rechtsextrem geframed wurde. Ja, das waren verrückte Zeiten. Also irgendwann werden wir uns zurückerinnern und hoffentlich dann dieses Fazit ziehen. Wohlgemerkt haben wir, Philipp, wir beide, wir haben es trotzdem immer gemacht. Egal, wie wir dargestellt wurden, vom Spiegel, vom Stern, jetzt auch von diesem Reporter, der denkt, dass er uns damit irgendwie schadet, wenn er diese Begriffe dann durch den Dreck zieht, weil das ist das Einzige, was er macht. Er zieht diese Begriffe durch den Dreck, nicht uns, sondern diese Begriffe, weil die Leute, die normalen Menschenverstand haben, sich das anschauen und sich einfach nur denken, oh Mann, was machen die da? Ja, aber Freunde, wir haben uns nicht davon geschert und ich bin mir sicher, wenn wir in Deutschland gelebt hätten, und du, Philipp, du hast es jetzt ja auch rausgeschafft, aber ich bin mir sicher, wenn ich noch in Deutschland gelebt hätte, dass wir beide da vielleicht noch viel, viel größere Konsequenzen bekommen hätten. Teilweise, wer weiß, einfach nur mal meine Vermutung, meine Meinung, Hausdurchsuchungen, vielleicht auch Probleme mit den ein oder anderen Behörden. Man sieht sowas ja immer wieder. Und da müssen wir uns einfach auch glücklich schätzen, dass wir beide in der Lage sind, dass wir erstens finanziell nicht davon abhängig sind, dass uns unsere Sponsor dann loslassen, weil auch das ist passiert. Das ist jetzt kein Joke. Es gibt Leute, die, wenn sie die Dinge aussprechen wollen würden, die sie aussprechen wollen, ihre Sponsor verlieren würden, damit ihre Lebensgrundlage verlieren würden, ihre Kinder nicht mehr ernähren könnten, Und da sind wir beide einfach in einer Situation, wir haben unser Geld ganz unabhängig von irgendwelchen Sponsoren. Und deshalb haben wir einmal natürlich die Grundlage gehabt, ausdrücken zu können, was wir wollten. Aber natürlich war es auch nicht einfach, vor allem wenn irgendwelche Medien irgendwie die dümmsten, schlimmsten Sachen über dich schreiben. Uns ist es aber egal, wir haben gesagt, hey, wir setzen uns dafür an. Uns ist Deutschland wichtig, uns ist Rationalität, Vernunft wichtig. Und danke, dass ihr uns da auf diesem Weg bis hierhin begleitet habt, Freunde.
Ja, und guck mal, deswegen ganz wichtig, das ist die wirkliche Message dieses Podcasts und unseres Wirkens. Erreicht Freiheit. Finanzielle Freiheit bedeutet Freiheit im Leben, bedeutet, ihr habt Optionen, alle Optionen, die ihr nehmen könnt. Wenn ihr woanders hingehen wollt, dann macht ihr das. Wenn ihr irgendwo Urlaub machen wollt, macht ihr das. Wenn ihr euren Mund aufmachen wollt, dann braucht ihr Geld, dann können sie euch den Mund nicht verbieten. Denn es sind die mächtigen Leute, die sagen können, was sie wollen, nicht die mittellosen Leute. Und deswegen jeden Tag 5 Minuten Zeit investieren, Leute. Ich finde es ganz toll, wie viele hunderte Menschen uns zuschreiben und anschreiben jeden Tag, die Seiten posten, die das durchgehen intensiv. Lest jeden Tag eine Seite durch und ich sage euch, ihr werdet nach einem Jahr euer eigenes Leben nicht wiedererkennen, weil ihr solche Fortschritte erzielt habt. So, und damit schließen wir das Ganze. Wir wünschen euch jetzt eine wunderschöne Woche. Macht's gut. Bis bald. Ciao.